Musik.
Hallo und herzlich willkommen bei
Enigma. Musik.
Auf Wiedersehen bei
Enigma.
Das war die kürzeste Folge der Welt. Nein, ich habe so viele Atempausen gemacht dazwischen, dass sie noch, jetzt doch noch länger ist.
Vor mir, live und in Farbe, sitzt Cory.
Und vor mir, hinter ihrem Mikrofon, endlich die Tonprobleme lösend, sitzt Chrissy.
Aber dadurch, dass wir das immer wieder erwähnen müssen, dass ich auf den Ton starre, zeigt das immer noch, wie viele Schwierigkeiten ich damit habe.
Wie oft es nicht funktioniert. Naja, solange es in den entscheidenden Momenten funktioniert, ist ja alles gut. So.
Das tut es mittlerweile.
Nachdem wir jetzt in den letzten zwei Folgen die Legende von Mulan und die Legende von Robin Hood besprochen haben, besprechen wir heute die Legende von...
Pinocchio?
Nein.
Geppetto.
Oh komm, du kannst nicht in der gleichen Geschichte bleiben. Das zählt nur als ein
Versuch. Herkules.
Nein.
Und das
ich kann, warte, ich gebe dir einen Tipp für die letzten Guess. Wir sind im deutschsprachigen Raum und immer noch zu einer ähnlichen Zeit wie zu Robin Hood unterwegs.
Oh, ich höre den Wind in meinem Kopf.
Ich sehe ihn sogar an. Und dazu so ein Strohballen.
Ja. Rapunzel.
Nein, keine Märchen, obwohl die können wir auch nochmal machen. Nee, also, wir besprechen heute die Legende von Kriemhild. Ja, das ist ein bisschen gemein, wenn ich so anfange.
Hört man das Grillenzirpen vielleicht?
Ich hab's ja auch mit Trilogien, muss man ja sagen.
Ich wollte es nicht sagen. Aber,
ja, doch, ja. Darfst du, ist okay, Es war auch gar nicht so, es sprang mir einfach ins Gesicht.
Ist das nicht auch irgendwie eine Hexenweisheit, everything comes in threes?
Aller guten Dinge sind drei.
Ja, ja. Aber ist das nicht auch irgendwie mit Wicca und Hexen und...
Möchtest du das jetzt googeln oder wollen wir uns das als Cliffhanger für die nächste Folge aufbauen, in der wir es dann googeln müssen?
Lass uns fürs nächste Mal machen.
Okay. Ja, warte, ich könnte auch sagen, die Legende von Siegfried. Vielleicht wird es dann deutlicher.
Und Roy?
Ich wusste, dass der das kommt. Ist in meinem Kopf hatte ich ihn auch schon so. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich so ankündige. Also es ist eine Sage. Eine sehr bekannte Sage.
Ah, so bekannt, dass ich sie nicht kenne.
Des deutschsprachigen Raumes.
Vielleicht kenne ich sie.
Aber die sogar verfilmt wurde.
Von Siegfried?
Nee, mit Siegfried und Kriemhild. What? Es geht um das Nibelungenlied.
Ah, du dumm. Ich stehe auf dem Schlauch. Hallo, mein ganzes Blut ist im Bauch. Ich habe gegessen gerade.
Mhm. War's das?
Das war's. Fertig für heute. Jetzt höre ich mir
Over and out. Ja, die Folge ist jetzt auch beendet. Das Nibelungenlied.
Es geht ums, das gab, unsere Folge ist, hallo, herzlich willkommen bei Enigma. Es geht ums Nibelungenlied. Es gab das Nibelungenlied. Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei
Falls euch mehr Enigma. Interessiert, nutzt doch einfach mal Google, Herrgott. Lasst uns doch nicht euch alles vorerzählen.
Oh, wie war das noch? Nach müde und vollgefressen kommt blöd.
Ja, ich kenne nach müde kommt doof, einfach nur.
Ja, okay.
Ja. Aber
Ich dachte, ich ergänze jetzt nochmal das Vollgefressen.
Ja, weil wir sind.
Ja.
Aber ist eigentlich jeder Podcast, der sich um irgendwelche Themen dreht, ist eigentlich nur ein Spoiler, oder?
Ja, ich würde auch. Ist die Frage. Ist ein bisschen die Frage, wie viel historisches, akkurates Wissen du implizierst. Ich würde sagen. Ich bin gut eingelesen, aber bestimmt nicht bis ins Letzte. Deswegen ist es ja eher mehr so aus Spaß an der Freude, dass
Es kann ja auch Spoiler sein mit Spaß an der Freude. Das muss, eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, aber ist es ein Spoiler, wenn es teilweise falsch ist? Das ist ein Spoiled-Spoiler.
Ein Spoiled-Spoiler? Wow.
Oh Gott, wir sollten aufhören.
Nein, aber es ist doch so, wenn du ein Thema dir auswählst, was du recherchierst und dann ein bisschen Information hast. Jetzt, man macht es ja nicht absichtlich falsch, mal voraus, hoffe ich. Oder?
Guckt sie mich ganz fragend an. Nee, ich versuche das eigentlich schon so zu machen, dass ich dir und unseren Zuhörern was Richtiges erzähle.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem, ich bin ja hier kein Historiker.
Nein,
und,
aber jetzt mal so den Fehlerrahmen mit eingeschlossen und der erlaubt sein soll, weil das halt weiterhin eine Hobbygeschichte ist. Aber
und der reine Entertainment-Faktor, den darf man natürlich auch nicht vergessen.
Und im Endeffekt ist es aber doch so, wenn du dich mit einem Thema auseinandersetzt und darüber was erzählst, dann ist es doch grundsätzlich einfach immer ein Spoiler. Weil du halt alles vorwegnimmst.
Aber ich erzähle die Geschichte ja zu Ende. Ist es dann immer noch ein Spoiler?
Das ist eine gute Frage.
Darüber habe ich
heißt,
nachgedacht.
Also heißt Spoiler nur, ich erzähle nicht alles, sondern nur den großen Twist? Oder was,
einen
oder
Twist?
Was Besonderes an
ja.
der Sache? Könnte sein.
Liebe Zuhörer, wir brauchen Hilfe. Ah, schön.
Okay, so, ernsthaftig. So. Es geht ums Nibelungenlied.
Ja, meine Frage an dich.
Nein.
Okay, na dann. Ich dachte, ich fange jetzt erstmal mit einer kurzen Inhaltsangabe an. Ich habe kurz überlegt, ob ich es vorlese. Es ist aber sehr lang und wir wären Tage damit beschäftigt.
Tage?
Ja, deswegen nein.
Wie lang ist das denn?
Ja, es gibt insgesamt, warte kurz, ja, 39 Kapitel. Und die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel ist schon sehr lang, deswegen gibt es nur den roten Faden. Was ich eigentlich ganz spannend finde am Nibelungenlied, und deswegen habe ich es jetzt auch mit rausgesucht, ist, dass man ja eigentlich immer denkt, es geht vor allen Dingen um Siegfried und den Drachentöter, so ein bisschen wie Achilles. Also kurz vorweg, Siegfried ist eine Sagengestalt, die angeblich einen Drachen getötet haben soll und dann in dem Drachenblut gebadet hat.
Hä?
Und dadurch wurde seine Haut unverwundbar. Während des Bades ist aber auf seinem Rücken ein Eichenblatt gelandet, sodass genau diese Stelle die einzige Stelle an seinem Körper ist, wo er weiterhin verwundbar ist.
Jetzt verstehe ich, wo der Bezug zu Achilles ist.
Ja. Und man denkt immer so ein bisschen, auch in den Verfilmungen, dass immer ganz gerne aufgegriffen wird, so Sagengestalt von ihm. Allerdings, muss man sagen, ist das Nibelungenlied eigentlich der erste Frauenroman des Mittelalters.
Nice!
Denn es geht schon damit los, dass gesagt wird, dies ist das Buch der Geschichte Kriemhilds.
Ja, klingt stark nach einer Frau.
Ja, was sehr verwunderlich für die damalige Zeit ist, denn wir sind hier im Mittelalter, im Tiefstmittelalter möchte ich fast sagen, um 600 nach Christus. Ja, also da ging das erste so los, ne, 5. 6. Jahrhundert nach Christus, wo wir gerade im Prinzip wo die ersten Fundamente des Rechtsstaates gegründet wurde.
Okay.
Also wo es nicht nur darum geht, Auge um Auge, Zahn um Zahn nach dem Alten Testament, sondern wirklich, dass jetzt hier wird immer versucht, Recht zu implizieren. Zu der Zeit, in der auch die Geschichte des Nibelungenliedes spielt, ist zum Beispiel die Blutfehde noch sehr dominant. Ne? Also das heißt, wenn dir was angetan wird, kannst du genauso gut was antun.
Ich räche mich!
Genau, bis hin zum Mord. Und der Gedanke, also in der Zeit, in der das Nibelungenlied geschrieben wurde, ist halt dieser Shift von Rache zu Recht eigentlich da. Und das spiegelt sich deswegen auch so ein bisschen in dem Roman wieder, weil jetzt das erste Mal nicht die Helden oder die Männer im Fokus stehen, sondern eher die Frauen, die trotzdem immer noch politische Spielwände der Männer sind. Da müssen wir uns nichts geben. Dennoch hier aber auch ihre eigenen Ziele verfolgen und auch ihre eigene Geschichte erzählt bekommen.
Aha.
Es geht los, dass Kriemhild eines Tages anfängt zu träumen, dass ein von ihr aufgezogener Vogel elendig stirbt.
Ja.
Und sie daraufhin beschließt, niemals zu heiraten.
Den Bezug, den stelle ich ständig her.
Ja.
Es gibt eine Flasche Wasser um und ich werde definitiv nicht heiraten.
Genau. So. Also damit geht es los. Kriemhild lebt am Hof ihres Bruders Gunther, der zu der Zeit um das Reich um Worms herrscht. Das ist ja jetzt nicht so wie Deutschland, wie wir uns das vorstellen, sondern waren ja alles kleine Königreiche und Herzogtümer.
Ja.
Und er herrscht halt um das Gebiet aus Worms. Und eines Tages kommt der Siegfried aus Xanten einher und sagt eigentlich zu Gunther, du weißt du was, ich hätte eigentlich gern dein Land. Uff. Und der Gunther so, ganz bestimmt nicht. Und wie es die Geschichte dann so spielt, ist es aber so, dass aufgrund verschiedener Umstände die beiden halt anfangen, sich tatsächlich doch anzufreunden. Siegfried bleibt einige Zeit lang am Hofe Gunthers, unter anderem auch, weil er sich in Kriemhild verliebt hat. Und Kriemhild, die ja schwor, niemals zu heiraten, ihn aber auch irgendwie ganz gut fand.
Ach,
so.
Das passiert, wenn man sich in jungen Jahren was überlegt und dann feststellt, nee, doch nicht.
Und dann kommt es doch ganz anders, ne?
Dann kommt doch der schicke junge Mann.
Und
war der schick?
Ja, nach den Aussagen schon.
Okay, aber hat er das geschrieben?
Naja, es gibt ja keine Bilder, also von daher, hast du dir mal die Bilder aus dem 5. 6. Jahrhundert angeguckt? Ich weiß nicht, ob man die Leute dann als so schick bezeichnet. Also ich kann von den Bildern nichts sehen. Naja, sodass Siegfried dann irgendwann so gegenüber Gunther dann doch so seine Absichten erklärt, dass er Kriemhild schon ganz gerne auch mal heiraten würde.
Ist ganz schick, die Gute.
Und dann sagt der Gunther so, ja, aber nicht nur so, da muss er auch was für mich tun.
Ah.
Und hat sich dann überlegt, er würde doch ganz gerne die Königin von Island, die Brünnhilde, heiraten wollen. Die ist jetzt aber so speziell, weil sie, solange sie Jungfrau ist, über übermenschliche Kräfte verfügt.
Klar.
Das heißt, Gunther brauchte die Hilfe von Siegfried, der ja unverwundbar war, um sie zu
Ich
bändigen.
musste mir gerade wieder in den Kopf rufen, dass das ist ja eine Legende ist. Ich habe gerade hier gesessen und gedacht, das ist ja spannend, was die sich alles ausgedacht haben.
Und so kam es tatsächlich auch. Die sind dann dahin und Siegfried hat eine Tarnkappe getragen, die ihn unsichtbar gemacht hat. Und aufgrund dessen
Die man dabei hat.
natürlich hat Gunther die Möglichkeit gehabt, Brünhild zu bändigen und hat sie dann mit nach Worms genommen, um sie dann da halt zu ehelichen.
Mit Bändigen ist das dasselbe wie letztes Mal mit der.
Nee,
Okay.
ist es nicht.
Okay.
Also es ist tatsächlich so, dass sie. Genau, und zwar musste ein Mann Brünhild in drei Kampfspielen besiegen, und zwar im Steinwurf, im Weitsprung und im Speerwurf. Und dabei hat Siegfried Gunther halt geholfen,
Okay.
in den drei Disziplinen sie zu schlagen.
Also fair and square.
Naja, so fair vielleicht nicht unbedingt, aber
Square.
square schon eher.
Oder nur and.
Und genau, die kam dann halt mit und hat ihn. Wollte, also, nee, andersrum. Er wollte sie heiraten, sie wollte ja nicht so gern, aber jetzt hatte sie ja gesagt, sie würde, weil also sie hat ja verloren, dementsprechend hielt sie sich an ihr Wort. Ja, und dann fand sie das aber alles ein bisschen komisch, weil sie hatte Siegfried als Lehnsherrn von Gunther kennengelernt und dachte damit, dass Siegfried ihm, also Gunther untertan ist.
Ja.
Aber vom Gehabe her war es eher, dass sie sich wie Brüder benommen haben, also eher gleichgestellt. Und vor allen Dingen kommt noch hinzu, dass als Gunther Brünhild geheiratet hat, es zu einer Doppelhochzeit kam, weil Siegfried jetzt ja auch Kriemhild heiraten durfte. Und das fand sie auch ein bisschen komisch, warum denn das jetzt gleichzeitig wäre. Ungeachtet der Tatsache, dass Kriemhild natürlich auch eine Prinzessin ist, weil sie die Schwester von Gunther ist. Aber dadurch, dass es ja um den Mann in dieser sozialen Stellung ging und nicht so sehr um die Frau, fand sie das irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und hat sich dann halt geweigert, die Hochzeit nachzuvollziehen.
Au.
So.
Fand sie wahrscheinlich kacke, dass nicht die ganze Aufmerksamkeit auf ihr lag, wa?
Ja, das kann gut sein.
War sie ein bisschen unterbeaufsichtigt?
Auf jeden Fall musste Siegfried dann wieder helfen in der Nacht nach der Hochzeitsnacht und hat Brünhild körperlich überwältigt,
Oh.
wieder mit dieser Tarnkappengeschichte,
Ja.
und hat dann mit Gunther Plätze getauscht, sodass Gunther dann mit Brünhild die Ehe vollzogen hat.
Oh.
Und hat als Siegel dessen, dass er das auch gemacht hat und das gegenüber Kriemhild auch quasi beweisen konnte, warum er denn jetzt in der Nacht auf einmal weg war, dann den Gürtel und den Ring von Brünhild mitgenommen, das was tatsächlich auch zu der damaligen Zeit Zeichen von Jungfräulichkeit gewesen sind. Also hat
Okay.
halt, das hier habe ich für deinen Bruder gemacht und das sind die Beweisstücke dafür. Long story short, am Ende des Tages ist es so, dass Kriemhild dann mit Siegfried nach Xanten ist, und Gunther das aber irgendwie ein Dorn im Auge war, dass die beiden ein recht beliebtes Herrscherpaar waren. Vor allen Dingen, weil Brünhild ihm immer im Ohr war, so von wegen hier, du, der Siegfried, wieso gibt der keine Lehen an dich ab? Was soll denn das? Also der schuldet dir das doch hier und so. Und hat daraufhin versucht, die Siegfried und Kriemhild wieder nach Worms zu kriegen. Das hat dann auch funktioniert, weil unter der Maskerade eines Festes die beiden eingeladen worden sind und dann dachten sich, naja gut, jetzt waren wir auch schon lange nicht mehr da, gehen sie wieder hin. Daraufhin sollte Siegfried an einer Jagd teilnehmen und Hagen, die rechte Hand von Gunther, hatte zu Kriemhild gesagt, mach doch bitte mal kenntlich auf dem Rücken, wo er verwundbar ist, weil ich ihn beschützen möchte. Ich möchte nicht, dass ihm was passiert.
Mach mal große Zielscheibe auf den Rücken deines
Ja,
Mannes, Schätzelein.
so ungefähr. Also im Prinzip auch genauso.
Oh.
Und während der Jagd dann Hagen Siegfried erschlagen hat.
Ja, das überrascht ja jetzt niemanden.
Nein, kein. Außer Kriemhilde. Und das ist tatsächlich, also im
Setzt
Prinzip.
sich dann nachts hin und steckt da so ein rotes
Ja,
Kreuz.
Kreuz drauf. Ich glaube übrigens, dass das tatsächlich in der Verfilmung auch so war, dass sie hinten auf den Rücken so ein rotes Kreuz gestickt hat.
Eieieiei. Also, es ist sehr, sehr, sehr naiv.
Ja. Hat sie auch bitterlich bereut.
Ja.
Und das ist im Prinzip, also dieses Nibelungenlied, die kann man so in zwei Hälften einteilen. Das war jetzt der erste Teil, ihre Liebesgeschichte mit Siegfried. Cut, jetzt schreiben wir 13 Jahre später. Attila oder zu der damaligen Zeit, also Attila der Hunnenkönig, ne? Um den geht's hier. Auch, warte. Ich habe hier so viel dick gemarkert in meinen Unterlagen, dass ich es auch hätte lassen können.
Wie die Schüler, die alle jede Zeile anmarkern,
So
ne?
ungefähr ist es auch. Jetzt finde
Ja.
ich gar nichts mehr wieder.
Du schaffst das.
Etzel.
Axel?
Nee, Etzel.
Ach so.
Nicht Excel, Etzel.
Ich dachte, du wolltest mir jetzt ein Spreadsheet geben.
Nee, Etzel ist der andere Name von Attila.
Ah, gut.
Also der germanische Name.
Ja.
Im Prinzip. Und nach 13 Jahren Trauer hat Etzel Kriemhild einen Antrag gemacht. Und den wollte sie erst gar nicht annehmen, weil sie an ewiger Trauer um Siegfried bleiben wollte.
Das geht. Sie wollte auch nicht heiraten, ne?
So, dann, sehr hat aber, konsequent. Dann hat aber Gunther zu ihr gesagt, ja, nun mach das doch, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee und er ist ja auch eine ganz gute Partie. Hagen hat schon so hat sich dann aber schon so gedacht, sag mal, bist du bescheuert? Weißt du, wie viel Macht die denn kriegt, weil der so reich und mächtig ist und dann ein gutes
denkst
Herr
denkst du bitte
hat?
Daran, dass wir irgendwie damit daran beteiligt sind, dass Siegfried tot ist?
Ja, so ein Nachgedanke. Ja, so Ende vom Lied war, dass Gunther daran irgendwie nicht gedacht hat, sondern lieber wieder seine Schwester vermählt sehen wollte. Und sie hat dann den Heiratsantrag angenommen. Attila oder Etzel, ich finde das sehr schwer auszusprechen, Etzel, geheiratet, hat mit ihm auch einen Sohn bekommen und hat dann nochmal 13 Jahre gewartet, um dann ihre Rache, Blutfehde am Ende ausüben zu können.
Oh, also der Geduld.
Ja, und hat alle dann...
Frauen sind geduldig, wenn es um Rache geht.
Genau, und hat alle dann zu sich eingeladen und hat dann im Prinzip alle niedergemetzelt. Also beziehungsweise, nachdem Hagen, also die rechte Hand von Gunther, den Sohn von ihr umgebracht hat, da ist sie halt ausgetickt.
By the way.
Hat so gedacht, dann so, jetzt ist auch gut und dann... Pft.
Bisschen wie Game of Thrones, ne?
Ja, der Einzige, der das überlebt hat, war Attila am Ende.
Ja. So. Ja, der hat ihr jetzt auch nicht wirklich viel getan.
Nee.
Jedenfalls nach den Erzählungen bisher.
Genau. Also das ist im Prinzip so der grobe Inhalt des Nibelungenliedes. Und wenn man sich das jetzt auch vergleicht, wenn man ja eigentlich immer, ich persönlich das immer früher mit dieser Sage um Siegfried einfach assoziiert und dann ist gut. Aber das stimmt ja gar nicht, da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und gerade mit Kriemhild fand ich das jetzt eigentlich ganz faszinierend. Und das war jetzt auch einer der Gründe, warum ich das mit rausgesucht habe. Zum einen halt wegen dieser Frauenromangeschichte, aber zum anderen auch, weil sich das, also der Rechtsstaat so gewechselt, ne, von Rache zu Recht halt, weil sich das so gewechselt hat. Weil sie noch, also das ist so ein Testament im Prinzip, so wie das alte Mittelalter war.
Ja.
Und jetzt so im Prinzip, so daraus können wir jetzt lernen, das sind die geschichtlichen Ereignisse, die natürlich überhaupt nicht historisch akkurat wiedergegeben sind, weil das alles eine mündliche Sage war, bis sie dann irgendwann mal im späten Mittelalter aufgeschrieben wurde. Aber man kann hier so ein bisschen erkennen trotzdem, dass die Stellung der Frau sich verändert hat, obwohl das alles noch so nach dem alten Recht ist, ja. Ne, Blutfehde und so, hat sich trotzdem die Stellung der Frau im Mittelalter zu dem Zeitpunkt verändert von als etwas Beschwerlichem und eher Wertlosem zu etwas, was es zu beschützen gilt.
Ja.
Und so ist es zum Beispiel so, dass in der Zeit, wo das Nibelungenlied entstanden ist, im 5. und 6. Jahrhundert, die ersten Rechtstexte waren, dass Frauen, egal welchen Standes, sollten sie vergewaltigt werden, das für den Täter mit dem Tod zu bestrafen ist.
Ah, oh, okay.
Und das ist natürlich eine große Ausnahme, weil gerade der Bauernstand und also alles im Prinzip, was nicht Adel war, hat ja sonst keinen interessiert.
Ja.
So, aber aus der Zeit kommt zum Beispiel auch der Minnegesang.
Ja.
Weil die Minne ein Konzept ist, das im Prinzip auch von der französischen Literatur übernommen wurde und für die Siegfried und Kriemhilde im Prinzip das erste Beispiel ist, nämlich die Liebesheirat.
Ja.
Sonst war ja immer viel aus Zwecksgründen.
Politische Gründe.
So, genau.
Ja.
Und die beiden haben jetzt ja nun im Prinzip alles dafür getan, um zu heiraten, weil sie gerne heiraten wollten und nicht, weil sie mussten. Und das ist so ein Motiv, das es tatsächlich auch erst seit dem 5., 6. Jahrhundert gibt, was wie gesagt so aus Frankreich rübergeschwappt ist. Was ich ganz spannend fand, ist, dass das Minne-Ideal war im Prinzip ein Ideal an Frau, dem nachgestrebt wurde, wo zum Beispiel, also da kommt so ein bisschen dieser Gedanke her, eine Frau muss umworben werden.
Ja.
Und Ritter konnten sich im Prinzip einer Frau versprechen und sich ihrem Willen unterordnen und alles das machen, was die Frauen wollen. Das hat manchmal auch abstruse Sachen angenommen, aber das war so der Kerngedanke eigentlich. Also das ne, von etwas Wertlosem zu etwas, was umworben und hofiert wird.
War eigentlich auch ganz, also ist jetzt natürlich schön, dass das dieser Gedanke da ist, aber ist eigentlich irgendwie ganz schön schade, oder? Dass all die Zeit davor das halt nicht den Stand hatte, den man sich wünschen würde, aus heutiger Sicht.
Was ich aber auch erstaunlich finde, ist, wie viel sich davon noch gehalten hat.
Ja,
ne? Also die Idee der Liebesheirat, das Umwerben, also vom, ne, dieses Courting, was es ja auch aus dem Englischen ganz viel gibt, also früh, also jetzt ja neumodisch nicht mehr so sehr, aber,
aber
wenn du an die Jane Austen-Zeit denkst.
Naja, aber du denkst ja immer noch daran, also es gibt immer noch diese klassischen traditionellen Ideen von so ein Date, dass der Mann der Frau Blumen mitbringt, also diese ganzen Gedanken, dass es Frauen das auch für Männer machen oder Frauen eher Männer umwerben, ist ein
Männer eher Frauen umwerben.
Ja, der Gedanke ist halt nicht da, dass Frauen das bei Männern machen.
Ja,
es
ja, genau.
Ist eher halt immer noch, auch wenn sich das vielleicht jetzt mehr wandeln mag, aber es ist immer noch, dieses Courting ist immer noch in Richtung Mann zu Frau. Und, aber ich würde mal sagen, das hat sich so lange gehalten, weil das vielleicht einfach ein gutes Konzept ist, weil das halt funktioniert hat an vielerlei Stellen.
Ja, das Wort Minne hat sich aber nicht gehalten, weil das tatsächlich mit Sittenverfall gleichgesetzt wurde. Irgendwann war halt recht klar, dass wenn man über eine Minne-Beziehung redet, dass man meint, dass hier jetzt auch gleich der Geschlechtsverkehr stattfindet.
Was ja absolut gar nicht geht.
Nee, zumindest nicht zu der Zeit, wo Jungfräulichkeit noch so hochgehalten wurde.
Ja, das wird ja auch heute noch hochgehalten, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Aber deswegen wurde der Begriff von Minne, deswegen gibt es ihn eigentlich im Prinzip nicht mehr, außer diesem Minne-Gesang, der tatsächlich auch aus dieser Zeit stammt. Ja. Aber das ist so das einzige, der einzige Fachbegriff, der sich eigentlich gehalten hat in Bezug darauf.
Ja.
Durch Liebe ersetzt. So, weil das eher das allgemeine Konzept
weil ist. Weil es die Emotionalität da eher in den Vordergrund stellt.
Genau, und da geht es nicht nur um die reine Sexualität, zu der dann diese Minne-Beziehung irgendwann verkommen ist.
Ja, ne? Sprachgeschichte ist auch ganz spannend. Mal sagen.
Dahinter steckt. So, jetzt kann man sich natürlich hier auch wieder fragen, wie viel Wahrheit steckt in dieser Legende?
Keine.
Ziemlich viel, aber alles ein bisschen durcheinander, muss man sagen.
Okay.
Also nicht so wie jetzt bei Mulan oder bei Robin Hood, wo wir ja bei beiden festgestellt haben, dass es jeweils Legenden um eine Person sind, die es aber so im Prinzip nicht gab. Findet man hier für Siegfried und Gunther und Kriemhild auf jeden Fall aber historische Vorbilder. Genau, und zwar im Prinzip ist es so, dass die Nibelungensage zur Zeit der sogenannten Völkerwanderung in Europa stattfand. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört?
Ich meine ja.
Also im Prinzip ist damit die Zeit des Mittelalters gemeint, wo so vom Mittelmeerraum Richtung Norden hochgewandert wurde.
Ja, okay.
Und dass wir zum Beispiel auch die Schlacht im Teutoburger Wald, als dann die Römer vertrieben worden sind, ne, von den Germanen. Also das ist im Prinzip damit gemeint. Deswegen kann man Völkerwanderung auch nicht so richtig also man kann das schon zeitlich eingrenzen, wo die meiste Wanderungsbewegung stattgefunden
aber
hat.
Aber es war ein konstanter Prozess. Also.
Genau, dadurch, dass es aber immer Migration gab, ist es ein bisschen schwierig, das halt zeitlich genau zu sagen, ne? Nicht so jetzt wie, weiß ich nicht, hatten wir irgendein zeitliches Datum, was wir mal genau sagen konnten?
Ja, die Weltkriege.
Ja, zum Beispiel.
Wo gesagt wird, das fängt da an und hörte dann auf.
Ja, ja. Deswegen sind halt hier mehrere Sachen vielleicht verflochten worden. Zum Beispiel ist Gunther wahrscheinlich angelehnt an den burgundischen Anführer Gunther oder Gundahar, je nachdem, wie er geschrieben wurde. Und tatsächlich ist es so, dass die Burgunder in der Spätantike durch die Römer mit Hilfe der hunnischen Armee oder beziehungsweise hunnischer Söldner tatsächlich so gut wie vernichtet worden sind. Also die gab es dann nicht mehr. Und das ist im Prinzip auch das, was am Ende in dem Nibelungenlied aufgegriffen wird, wo Kriemhilde ja dafür sorgt, dass Gunther und Hagen und alle sterben. Das ist im Prinzip so ein bisschen der Dominoeffekt, der dann dafür sorgt, dass das ganze, ganze Volk der Burgunder zugrunde geht.
Ja, okay.
So dass es im Prinzip das Reich um Worms so dann nicht mehr gegeben hat. Auch Brünhild hat eine historische Anlehnung. Und zwar gab es ungefähr um 600 im Hause Merowinger einen Streit zwischen Brünhild und, der nennt sich in dem Feld hier jetzt Friedegrunde, aber das ist dann auf Siegfried übertragen worden. Also dieser Konflikt, den sie hatte mit, was benimmt er sich denn wie ein König, wenn er doch wenn du doch sein Lehnsherr bist, du bist ihm ja eigentlich gesellschaftlich übergeordnet. Was hat das mit meiner Rolle zu tun und warum benimmt sich die Kriemhilde hier so, als wäre sie auch die Königin am anderen Hof, wenn ich doch die Königin hier am Hof bin?
Mhm.
Also die hatten auch ordentlich Streit miteinander. Irgendwann hat Kriemhilde im Nibelungenlied dann auch hier diesen Gürtel und den Ring vorgezogen, den Siegfried ihr gegeben hat, als Zeichen der Jungfräulichkeit von Brünhilde. Und da war natürlich der Ofen aus bei ihr, da hat die nur noch rot gesehen, dachte sie, hä, also das ist hier, wir reden ja hier immer noch von meiner Würde und hier um Burgfrieden zu waren, macht man das nicht. Und da hat sie natürlich hier aus der untersten Schublade damit geschossen, ne?
Mhm.
Also weswegen sie dann halt auch so pissig war am Ende.
Ja.
Also die beiden Frauen waren sich auch nicht besonders grün.
Na, super.
So. Und das ist ein Konflikt, der dann zum Beispiel auch aufgegriffen wurde, den es so gab. Oder auch, man vermutet, dass die Hochzeit zwischen Attila und Kriemhilde nach dem historischen Vorbild von Attila und Idiko entstanden ist von 450. Also man sieht schon, das passt jetzt hier zeitlich alles nicht, ne? Also im Prinzip ist es eine Sage, die so die wichtigsten historischen Ereignisse, die es in den letzten 600 bis 700 Jahren gab, aufgegriffen hat, aber sie halt in der Sage selber eingeflochten hat und passend zu den Charakteren gemacht hat, ne? So nach dem Motto, so, das ist da passiert und so, aber ohne zu sagen, so der und der, da war das, ne? Auf jeden Fall, Attila hat die Fürstentochter geheiratet und ist noch in der Hochzeitsnacht zum Beispiel von ihr umgebracht worden.
Ei.
So, also.
Und das wurde alles, das wurde, also die Verbindung wurden hinterher alle gezogen.
Ja, genau, von
Schriften irgendwo hat.
Genau, oder so. Von Forschern, die sich dann auf der Suche nach Wahrheit, wie wir es jetzt schon in den letzten beiden Folgen hatten, ne? Wie viel Wahrheit steckt im Nibelungenlied? Was können wir daraus lernen? Ist es eine reine fiktive Sage, ähnlich so ein bisschen wie die Entstehung der Welt, um sich einmal zu erklären, wie historisch alles passiert ist? Oder finden wir tatsächlich zeitgenössische Vorbilder, die zur Inspiration der Sage dienen?
Ja, eigentlich total schön, ne? Also es ist ja auch eine Zeit, in der vielleicht nicht, also ist ja besonders eine Zeit, in der nicht jeder lesen und schreiben konnte. Also selbst wenn du die Bücher verfasst hast oder die Geschichtsbücher dazu verfasst hättest, hättest du nicht alle erreichen können. Und wenn du dann eine Sage hast, die erst mündlich vorgetragen wird und da die Dinge mit reinwebst, die man hört, die man miteinander erzählt und hinterher gibt es die Möglichkeit halt rauszufinden, wo es tatsächlich herkam. Finde ich das eigentlich eine total inspirierende Sache, zu sagen, wir haben aber dieses Produkt hier, in dem wir wenigstens die Kernpunkte einmal erzählen, wenn sie jetzt auch nicht akkurat toll sind oder so oder nicht zeitlich zusammenpassen. Aber da erzählst du quasi ja deinem Volk die Geschichte oder du kannst dem Volk die Geschichte erzählen bis dahin. Ich finde es irgendwie ein schönes Bild.
Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Geschichte gerade im deutschsprachigen Raum auch so beliebt ist.
Ja.
Denn lange Zeit war sie gar nicht mehr so bekannt, weil ich habe ja gerade schon gesagt, ne, 5. 6. Jahrhundert war ja schon recht früh und im Gegensatz zu Robin Hood zum Beispiel, der von 1200 an ja immer weiter überliefert wurde, war das bei der Sage nicht so. Also die war dann, die gab es dann, die wurde dann irgendwann verschriftlicht, als man dann über das Schriftbild verfügt hat und ist dann aber gar nicht mehr, ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja.
Und in den Zeiten der Aufklärung ist sie dann in Deutschland wieder entdeckt worden. So hat zum Beispiel Goethe mal in Weimar einer Riege Damen an einer Abfolge mehrerer Abende das Nibelungenlied einmal vorgetragen.
Wow, das ist sowas, gibt's heute auch nicht mehr.
Nee. und diverse Aufklärer und auch Schriftsteller dieser Epoche haben sich mit dem Werk dann auseinandergesetzt.
Ja, ja.
So, und das quasi so ein bisschen neu arrangiert. Da gab es tatsächlich auch so ein paar Übersetzungsfehler, weswegen viele zu der Zeit nicht so richtig was damit anfangen konnten, sodass es dann wieder eigentlich auch von dieser Mündlichkeit lebte und wie es dann vorgetragen wurde. Aber der Stoff, aus dem es halt war, ne, diese Liebesheirat, der Drachentöter, dieses Unverwundbarsein, also da war so viel Mystisches und Fantastisches drin in dieser Sage, dass sie dann doch irgendwie im Kern sich gehalten hat, weil dann das deutsche Volk sie einfach so spannend fand.
Ja, spannende erzählte Geschichte fast, ne? Man muss natürlich dann so ein bisschen die Fähigkeit haben, rauszuhören, was davon vielleicht in Anlehnung an Fakten ist. Aber selbst wenn man das nicht tut, ist es trotzdem einfach eine spannende Geschichte.
Und eine, die abgesehen davon, dass sie im deutschen Raum eine sehr prägnante und beliebte Geschichte ist, auch im nordischen und englischsprachigen Raum vorkommt. Also im Prinzip kann man das Nibelungenlied im englischsprachigen Raum mit Beowulf vergleichen. Gleiches Konzept. Und in Schweden und Norwegen gibt es auch Teile der Nibelungensaga. Da war es allerdings so im Unterschied, also im dramaturgischen Unterschied einfach nur, dass nicht Siegfried den Drachen getötet hat, sondern Siegfrieds Vater. Und Siegfried dann manchmal als Sohn, manchmal aber auch als Bruder von Siegmund dargestellt wurde. Übrigens Fun Fact an der Geschichte, die Eltern von Siegfried heißen Siegmund und Sieglinde.
Ah, kreativ. Aber hier, jetzt die anderen, jetzt Beowulf und so, sind die denn dann auch auf diese historischen Events zurückzuführen?
Nicht ganz, aber ähnlich, ne? Also es geht, also vor allem dieser, also da geht's, ist tatsächlich eher so diese Sage um Siegfried, dass sie da im Vordergrund steht.
Okay.
Genau.
Aber die wurde dann da also rübergetragen oder sind die unabhängig voneinander entstanden? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, im Zuge der Völkerwanderung sind die mitgekommen, ne? Weil, was man ja wiederum nicht vergessen darf, 5. bis 6. Jahrhundert, sehr, sehr früh, Beowulf zum Beispiel, was ja historisch gesehen, glaube ich, sogar noch in, oh Gott, jetzt ein Linguistikseminar und so, in Altenglisch, glaube ich, sogar.
Altenglisch ist genau. Es, ja.
Und damit das erste Schriftstück ist, stammt aus dem 10. Jahrhundert, also ganze 400 Jahre nach der Entstehung des Nibelungenliedes.
Ah.
Oder der Nibelungensaga, so muss man das ja eher sagen. Weil das Nibelungenlied, über das wir jetzt reden, das ist ja das Schriftstück, wo es ja vorwiegend um Kriemhilde geht, das ist so im 15. Jahrhundert entstanden,
ja. Ähnlich
wie die Legende von Robin Hood, erste Verschriftlichkeit. Der Kerngedanke der Sage, der ist ja allerdings, der existierte schon ganze 1000 Jahre vorher.
Und der wurde mit rübergenommen, ne?
Genau.
Und da, oh, okay.
Und dann ist er mit der Völkerwanderung hochgewachsen in die englischen und germanistischen Völker. Und dann entsprechend immer historisch mit denen dann eigenen.
Ja.
Genau, sodass die Fassung, die wir jetzt halt kennen, vor allen Dingen im 15. Jahrhundert entstanden ist und dann entsprechend halt, um es passend zu machen für den deutschsprachigen Raum, auch nochmal ordentlich umgestaltet wurde.
Ja.
Weil wir ja von Mündlichkeit und Schriftlichkeit gegangen sind.
Ja, genau.
So. Und deswegen fand ich die Geschichte jetzt auch gerade im Verhältnis zu Robin Hood, also wer die Folge noch nicht gehört hat, macht das jetzt am besten hier.
Jetzt einmal pausieren.
Genau, und dann, weil das ja ähnlich wie Robin Hood ist, ne, zu einer ähnlichen Zeit entstanden und auch von Mündlichkeit und Schriftlichkeit übergegangen ist. Und was ich eigentlich ganz faszinierend finde, ist, dass beide Geschichten, sobald sie, also Beowulf ja am Ende auch, ohne, dass sobald sie schriftlich fixiert ist, auch irgendwie fix ist. Also
ja. Da
passiert am Kern der Geschichte nicht mehr so viel.
Nein, es wird so höchstens, was du sagtest, mit Übersetzungsfehlern oder so, dass da noch so leichte Variationen sind, aber es ist, die Geschichte bleibt.
Genau.
So wie sie ist. So.
Und da haben wir einmal den Wandel, ne, von Robin Hood, vom eigentlich schlichten Räuber bis hin zum geächteten Adligen, der sich an der Obrigkeit rächen will, aber um den Armen trotzdem weiter zu helfen.
Ja.
Und genau das gleiche hier mit der Geschichte von Kriemhild, wo erst der erste Teil von ihrer Liebesbeziehung zu Siegfried redet und dann der zweite Teil im Prinzip ihre Blutrache darstellt.
Ja.
So.
Wir wissen ja nicht, was oder welche Variation die Sage durchgenommen hat, bevor es verschriftlicht wurde.
Genau.
Also das kann halt, ja, wer weiß, wie auch dann abhängig von der Erzählweise, von dem Fokus, der gesetzt wurde, ist im Kern das selber, aber nicht unbedingt das, was wir jetzt verschriftlicht haben.
Genau. Eine Sache wollte ich übrigens noch anmerken, wie dieser Blutrache. Wir hatten ja vorhin gerade darüber geredet, dass Hagen das ja nicht so günstig fand, sie neu zu vermählen an Attila, weil sie dann ja sehr mächtig wurde. Gunther hat so ein bisschen gedacht, wenn er ihr jetzt für sie einen neuen Ehemann besorgt, dass dann die Blutschuld getilgt wäre.
Ach so, weil er gedacht hat, damit ist gut. Du brauchst nur einen neuen Mann.
Ja, du brauchst einen Mann gegen den anderen ausgetauscht.
Genau.
Und genau, so ähnlich wie Beowulf, das ist ja ganz spannend, weil es halt Altenglisch ist und dann haben wir ja Mittel- und dann das moderne Englisch, ist das Nibelungenlied in Mittelhochdeutsch
ja. Verfasst
worden. Also auch als wir sprachlich schon ein Stück weiter waren, aber immer noch nicht, jetzt im Vergleich zum Hochdeutschen, ist die Sprachentwicklung noch nicht abgeschlossen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dessen, was ich vorbereitet habe.
Fazit?
Es gibt sehr viele, sehr spannende Sagen.
Was ist denn das für ein Fazit?
Dann mach du noch eins.
Also,
was hast du von den letzten drei Sagen gelernt? Was hat dir am besten gefallen?
Ich muss sagen, ich weiß nicht, also es kann auch sein, dass ich das jetzt einfach für mich falsch verortet habe, aber die Nibelungensage als Produkt an sich finde ich beeindruckender als Robin Hood, Mulan in Klammern, weil Mulan ist für mich immer noch, da habe ich immer Sorge, was Falsches zu sagen, weil das halt eine andere Kultursphäre ist, als in der ich aufgewachsen bin.
Ori nickt.
Aber weil halt einfach so dieses Grundverständnis von, oder dieses was halt früher mal da, dass Geschichte mündlich übertragen wurde, was ich an sich phänomenal finde, was du ja heutzutage mit den Aborigine-Völkern in Australien immer noch hast, dass die sich halt einfach die Sachen nur erzählen und dementsprechend.
Ja, wobei, da muss ich kurz intervenieren, also sie unterstützen das mit Höhlenmalerei, aber
ja,
das war's auch.
Ja, das klar, aber es ist alles mündlich. Und gerade die Wandervölker, da helfen denen auf Dauer diese Höhlenmalereien nicht mehr.
Das stimmt.
Aber die machen das halt mündlich. Und die machen ja auch, wenn die ums Feuer sitzen, dann malen die auch in den Sand rein und so. Die unterstützen das schon mit Bildern, gerade diese Traumgeschichten, die sie da haben. Ich finde das halt, das Konzept so phänomenal, weil es halt nicht fixiert ist. Und was du sagtest, sobald es halt fixiert ist, ist es, traut sich vielleicht keiner mehr, das zu ändern oder dann noch was dran zu verändern. Und wenn da jetzt zum Beispiel jemand gewesen ist, der sich das auch erzählt hat und dann haben die dieses Fixierte geschrieben, ne, der dann sagt, ja, okay, dann ist es halt jetzt so. Es gibt ganz viele andere Versionen, die dann ausgestorben sind von der Geschichte, was ich schade finde. Aber auf der anderen Seite finde ich jetzt diese Geschichte noch am beeindruckendsten, weil sie für mich so viele Dinge beinhaltet, auf die man nur vage schließen kann. Wohin das andere natürlich, das ist auch eine spannende Geschichte. Ich bin damit groß geworden, etc. pp., klar. Aber es geht da halt in Anführungsstrichen nur um eine Person.
Das stimmt. Hier geht es um eine ganze Geschichte.
Ja, und hier geht es um, jetzt mehr oder weniger ist es ja auch für die Zuhörer, Geschichte verdaulich machen. Also damit du verstehst, warum Dinge passiert sind, wie sie passiert sind. Egal wie wahr das jetzt alles war oder worauf es sich bezieht, aber es ist ja im Endeffekt, die Geschichte wird ja erzählt, um den Leuten das Gefühl zu geben, jetzt weißt du, wie es passiert oder was passiert ist und jetzt bist du im Bilde, was alles so, boah, wo du herkommst sozusagen, fast. Ja, verstehst du, was ich meine?
Ja, und aber zeitgleich, was ich auch ganz spannend finde an der Nibelungensage, ist halt dieses Zeittestament, dann der doch eigentlichen Zeit.
Ja,
ne?
Genau.
In dem sich die Stellung der Frau verändert hat, in dem der Rechtsstaat sich anfängt zu bilden und dass das Nibelungenlied zwar versucht, auch historische Ereignisse, die vorher waren, aufzugreifen, aber auch dennoch an sich ein Zeitzeugnis darstellt.
Und das finde ich heutzutage so schwierig an manchen Unterhaltungen über was darf Literatur noch und was darf Literatur nicht mehr, wo dann halt zum Beispiel darüber gesprochen wird, da muss man ein altes Buch verändern oder anpassen, weil es da eine schlechte Sprache gibt oder Sprache, die wir heutzutage nicht mehr benutzen dürfen. Wo ich sage, aber das Buch oder die Schrift an sich ist ja ein Zeitzeuge von der Zeit, in der es geschrieben wurde. Natürlich sollte man vielleicht einen Disclaimer setzen heutzutage. Man sollte vorher sagen, von wegen, das ist nicht mehr repräsentativ für bla. Was übrigens bei den 3 Fragezeichen-Folgen auf Spotify kommt vorher mal ein Disclaimer für manche Folgen.
Kommt bei den alten Disney-Filmen auch.
Genau. Ich finde es höchst schwierig zu sagen, jetzt müssen wir es verändern, weil genau das, was du gesagt hast, ein ganz wichtiger Teil davon ist. Jedes Stück Literatur ist ein Zeitzeuge von dem Moment, an dem es geschrieben wurde. Und deswegen fände ich es problematisch, wenn man daran was verändern würde. Und das Nibelungenlied, finde ich, ist an der Stelle noch ein großartiges Beispiel dafür, weil da so ein Riesenshift auch in der Gesellschaft war.
Auf mehreren Ebenen ja auch.
Ja, ne? Genau. Das ist ja elementar.
Ja.
Und das, ist, was du sagtest, ist, dass sich das so teilweise so lange gehalten hat, das ist halt diese Dinge, auf die wir aufbauen, das sind ja teilweise Grundfesten, die wir einfach immer noch haben. So schwierig das manchmal sein kann im Alltag, aber oder in generellen Sachen, aber es sind ja Dinge, die wir immer noch für wichtig halten, je nachdem, wie wir sie interpretieren. Aber deswegen, das finde ich schon beeindruckend.
Spannend auch, ne? Ich weiß trotzdem nicht, wie man das jetzt gut beendet.
Ich finde es einen guten Abschluss. Ich finde es einen guten Abschluss für die Trilogie, weil wenn du jetzt erst mit dem Nibelungenlied gekommen wärst, dann wäre das so ein.
Oder wenn die anderen ein bisschen verblasst. Ne?
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, sprechen wir uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Bei
Enigma.